Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 56. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein Co-Host, lieber Felix, bist heute du. Schön, dass du mit dabei bist. Freut mich sehr, dass wir hier eine Folge zusammen aufnehmen können.
Guten Morgen, Andreas. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Wir machen heute ein Gutachten, das schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ein Abrufgutachten aus dem Februar 2019. Das ist uns anlässlich einer anderen Gutachtenanfrage in die Finger gekommen und wir haben uns gedacht, das eignet sich ganz gut, um es mal hier im Podcast zu besprechen. Die Nummer dieses Gutachtens, wenn Sie es nachlesen wollen, ist die 167266. Felix, ich stelle einmal den Sachverhalt vor. Wir haben einen Grundstückskaufvertrag mit Verkäufer und Käufer und der enthält keine Finanzierungsvollmacht für den Käufer. Also der Notar oder die Notarin fragt, brauchen Sie eine Finanzierung? Und die Beteiligten schütteln dann den Kopf und sagen, nee, brauchen wir nicht. Deswegen wird der Kaufvertrag ohne Finanzierungsvollmacht für den Käufer beurkundet. Dann kommt aber nach ein paar Wochen der Käufer mit etwas gesenkten Augen zum Notar und legt eine Vollmacht des Verkäufers vor in unterschriftsbeglaubigter Form und sagt, ja, ich brauche doch noch eine Grundschuld. Also ich habe mich bei der Finanzierung geirrt. Wir müssen doch einen Kredit aufnehmen. Der Kredit soll eben abgesichert werden über eine Grundschuld an der Immobilie, die wir jetzt kaufen. Ich habe mir hier bei einem anderen Notar vom Verkäufer eine unterschriftsbeglaubigte Belastungsvollmacht geholt. Und jetzt würde ich ganz gerne mit dieser unterschriftsbeglaubigten Belastungsvollmacht eine Grundschuld beurkunden, um dann eben auch den Kredit zu bekommen, um dann schließlich auch bei Fälligkeit den Kaufpreis bezahlen zu können. Und an der Stelle kommen jetzt beim Notar oder bei der Notarin Fragezeichen und sie sagt sich, ja, das ist jetzt ja irgendwie ungewöhnlich. Also ist jetzt so eine Finanzierungsvollmacht, kann man die gebrauchen, wenn die nur unterschriftsbeglaubigt ist? Oder hätte man die nicht mitbeurkunden müssen? Also ist die nicht zwingend mitzubeurkunden? Und was ist jetzt, wenn wir das machen, die Grundschuld also bestellt wird, dann auch der Kaufpreis bezahlt wird und schließlich der Käufer dann als Eigentümer eingetragen wird? Ist es dann vielleicht geheilt? Also kann dieser etwaige Formmangel, den wir hier haben, im Hinblick auf diese Vollmacht geheilt werden? Der Sachverhalt und die Fragen, die uns hier gestellt wurden, gibt so ein bisschen Anlass dazu, mal grundsätzlich über dieses Thema Formerfordernis bei der Finanzierungsvollmacht nachzudenken. Deswegen haben wir es ausgewählt. Das ist jetzt heute zugegebenermaßen kein Hochreck, aber durchaus eine Konstellation, mit der wir uns ja in der notariellen Praxis sehr häufig befassen. Also Kaufpreis wird finanziert, Finanzierungsvollmacht wird eben im Kaufvertrag mitbeurkundet und im Anschluss daran wird dann eben durch den Käufer auch im Namen des Verkäufers eine Finanzierungsgrundschuld beurkundet. Felix, sei so gut, die erste Gliederung, die wir so vornehmen, betrifft die Unterscheidung zwischen den grundbuchrechtlichen Anforderungen an diese Form der Vollmacht und die Beurkundungsbedürftigkeit dieser Vollmacht nach 311b BGB. Führ uns mal ein in die Problematik.
Ja, also wenn man sich die grundbuchverfahrensrechtlichen Anforderungen mal anschaut, dann ist insoweit das Ergebnis relativ eindeutig, weil 29 Absatz 1 Satz 1 Grundbuchordnung sagt uns da halt, dass eine Eintragung nur vorgenommen werden soll, wenn die Eintragungsbewilligung oder die sonstigen zu der Eintragung erforderlichen Erklärungen durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen werden. Wenn man sich das anschaut, da ergibt sich schon aus dem ausdrücklichen Wortlaut, dass hier auch öffentlich beglaubigte Urkunden ausreichend sind in grundbuchverfahrensrechtlicher Hinsicht, um die wirksame Vollmachtserteilung nachzuweisen. Darüber hinaus bedürfen Vollmachten materiellrechtlich keiner Form. Das ergibt sich aus 167 Absatz 2 BGB, sodass es hier insoweit keine Bedenken gibt aus grundbuchverfahrensrechtlicher Perspektive gegen eine öffentlich beglaubigte Vollmachtserteilung.
Also das Grundbuchamt würde ja bei der Bestellung einer Grundschuld in erster Linie die Bewilligung prüfen und sich eben fragen, derjenige, der hier die Bewilligung abgeht, ist der bewilligungsbefugt, stellt dann fest, ja Moment mal, der ist ja gar nicht selber Eigentümer, sondern der vertritt ja nur den Eigentümer. Im Rahmen der Prüfung dieser Bewilligung würde dann eben auch die Vertretungsmacht des Käufers geprüft durch das Grundbuchamt und hinsichtlich dieser Vertretungsmacht genügt aber dann natürlich die Vollmacht in öffentlich beglaubigter Form. Ich denke, das ist klar, wenig überraschend. Also wir haben hier jedenfalls aus dem Grundbuchverfahrensrecht keine höheren Formanforderungen an diese Vollmacht als die unterschriftsbeglaubigte Form. Das heißt, da können wir relativ schnell einen Haken dahinter machen. Da gibt es jetzt keine, keine Bedenken. Die Frage ist nur, haben wir vielleicht materiell rechtlich eine Beurkundungsbedürftigkeit? Jetzt natürlich nicht aus dem Recht der Vollmachten selbst, also aus 167, wie du ja richtig gesagt hast, Absatz 2 BGB folgt, dass die Vollmacht ja grundsätzlich nicht der Form bedarf, die für das Rechtsgeschäft vorgesehen ist. Aber es kann ja sein, dass sich die Beurkundungsbedürftigkeit des Grundstückskaufvertrages erstreckt auch auf die Vollmacht. Wie ist das denn?
Genau, also da muss man halt so ein bisschen differenzieren, dass man sich erstmal vor Augen führt, die Grundschuld als solche, eine Belastungsvollmacht als solche, unterliegt keinem Beurkundungserfordernis. Ich finde weder im Vollmachtsrecht und auch nicht im Grundschuldrecht irgendeine Formvorschrift, die mir sagt, eine Vollmacht zur Belastung eines Grundstücks bedarf irgendeiner Form. Ich komme also hier, wenn überhaupt, dazu kommen wir gleich, nur zu einer Formbedürftigkeit, wenn ich annehme, das Formerfordernis nach 311b Absatz 1 Satz 1 BGB bezüglich des Kaufvertrages erstreckt sich zugleich auch auf die Vollmachtserrichtung. Und da gibt es so ein paar allgemeine Grundsätze, wann Nebenabreden im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag beurkundet werden müssen. Und die allgemeine Definition lautet da: insoweit beurkundet werden muss das gesamte Rechtsgeschäft, das die Grundstücksveräußerungs- oder Erwerbsverpflichtung enthält, beurkundungsbedürftig sind bei Grundstücksgeschäften alle Vereinbarungen, aus denen sich nach dem Willen der Vertragspartner das schuldrechtliche Veräußerungsgeschäft zusammensetzt.
Also man sieht ja hier auch schon an dem Wortlaut dessen, das du vorgelesen hast, also eine Formel des BGH. Sehr häufig liest man ja auch diese Formel, alles was miteinander steht und fällt, also dieses Miteinander stehen und fallen, sei also das maßgebliche Kriterium für die Erstreckung des Beurkundungserfordernisses auch auf Nebenabreden, dass sich das Ganze nach dem Willen der Vertragspartner richtet. Also es hängt letzten Endes davon ab, was wollten die? Ja, wollten die das eben als ein Rechtsgeschäft, als zusammengesetztes Rechtsgeschäft oder eben nicht? Das ist ja ganz, ganz interessant hier auch aus unserer Gutachtenpraxis. Wir kriegen ja relativ häufig Anfragen dazu, ob sich das Beurkundungserfordernis nach 311b Absatz 1 Satz 1 BGB auch auf andere Rechtsgeschäfte erstreckt. Und dann müssen wir immer schreiben in unseren Gutachten, ja, also da gibt es natürlich ein paar allgemeine Maßstäbe, die wir Ihnen jetzt hier mitgeben können, und wir können Ihnen auch so ein bisschen aus der Rechtsprechung, aus der Literatur Fälle nennen, in denen so oder so entschieden wurde, aber im Endeffekt ist das eine Tatfrage und keine Rechtsfrage. Also da muss man eben den Willen der Vertragspartner ermitteln, ob die das Ganze eben nach dem, nach ihrem Willen als zusammengesetztes Rechtsgeschäft wollten, also das eine nur mit dem anderen. Und danach richtet sich dann eben letztlich auch die Reichweite dieses Beurkundungserfordernisses. Also wir haben es so ein bisschen uns angewöhnt, oder ich habe es mir so angewöhnt, mir immer vorzustellen, naja, ich stelle mich sozusagen auf den Grundstückskaufvertrag und sage, dann will ich diesen Grundstückskaufvertrag nur, wenn ich auch das andere habe. Ja, also das ist so die Perspektive, die da häufig hilft. Und letzten Endes ist das jetzt auch der Maßstab, den wir hier ansetzen müssen. Wir können es natürlich nicht ganz genau sagen, weil wir natürlich den Willen der Beteiligten hier nicht im Einzelnen kennen. Aber wir müssen uns die Frage stellen, in dem Moment, in dem die den Grundstückskaufvertrag beurkundet haben, wollten die den Grundstückskaufvertrag dann nur, und jetzt kommt es eben darauf an, wenn sie auch die Vollmacht kriegen, oder wie ist es hier genau? Also wonach differenzieren wir hier weiter, Felix? Was haben wir im Gutachten ausgeführt?
Genau, und das ist insbesondere der letzte Punkt, den du gerade genannt hast. Das ist halt wichtig, dass man sich vor Augen führt, immer wieder, dass ich sage, irgendwas soll miteinander stehen und fallen, bedeutet nicht zwingend, dass direkt alles beurkundet werden muss. Was im Einzelnen beurkundet werden muss, die Reichweite des Beurkundungserfordernisses, das ist immer davon abhängig, inwieweit die Beteiligten wollten, dass es miteinander steht und fällt. Hier ist aus unserer Sicht folgende Differenzierung geboten. Wenn man den Käufer fragen würde, was ist aus Ihrer Sicht denn erforderlich, um hier den Kaufvertrag abzuschließen, was brauchen Sie? Dann würde man im Regelfall dazu tendieren zu sagen, ja, ich brauche eine Verpflichtung des Verkäufers, dass er sich bereit erklärt und sich mir gegenüber verpflichtet, an dieser Kaufpreisfinanzierung mitzuwirken, damit dieser ganze Mechanismus funktioniert und ich nachher auch den Kaufpreis leisten kann. Diese Verpflichtung muss aber wiederum getrennt werden von der entsprechenden Erfüllungshandlung. Die Vollmachtserteilung stellt demgegenüber eine bloße Erfüllungshandlung dieser schuldrechtlichen Verpflichtung zur Mitwirkung bei der Finanzierung dar. Aus unserer Sicht ist es regelmäßig so, auch wenn man es natürlich abschließend nie beurteilen kann, weil man halt den Willen der Beteiligten nicht kennt, dass im Regelfall nur die schuldrechtliche Verpflichtung wenn bereits zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses ein Finanzierungswunsch, wie regelmäßig, des Käufers bestand, als solche mit dem Kaufvertrag stehen und fallen soll, nicht aber die Erteilung der Vollmacht als bloßes Vollzugsgeschäft.
Das ist eben interessant, sich das einmal zu vergegenwärtigen, dass wir bei dieser Finanzierungsvollmacht als Erfüllungsgeschäft zugrunde liegend eine Verpflichtung zur Erteilung dieser Finanzierungsvollmacht haben. Es gibt ja auch Kaufvertragsmuster, in denen steht der Satz drin, der Verkäufer verpflichtet sich eben an der Kaufpreisfinanzierung durch Erteilung einer entsprechenden Finanzierungsvollmacht dann eben mitzuwirken. Also dieses schuldrechtliche Element, das da noch zugrunde liegt, das verliert man unter Umständen mal aus dem Auge. Aber das ist wohl das, was im typischen Fall Verkäufer und Käufer, beide übereinstimmend in aller Regel, eben auch wollen als Element dieses Kaufvertrages, sodass sich dann eben dieses Beurkundungserfordernis erstreckt auf die Verpflichtung zur Erteilung der Finanzierungsvollmacht. Im Einzelnen hast du völlig recht, abhängig vom Willen der Beteiligten, kann auch mal anders sein, aber so zumindest im häufigen Fall. Auch der Verkäufer will natürlich im Ergebnis, dass das mit der Kaufpreisfinanzierung klappt. Also auch der ist einverstanden damit, dass er diese Verpflichtung eingeht und dass diese Verpflichtung auch Teil des Kaufvertrages, des beurkundungsbedürftigen Grundstückskaufvertrages ist, um dann eben später auch den Kaufpreis erhalten zu können. Der weiß, also es hilft ja nichts, ne? Also die Bank wird ja das Geld, den Kredit nicht zur Verfügung stellen, wenn diese Grundschuld nicht auch an der Immobilie bestellt wird, zu einem Zeitpunkt, zu dem der Verkäufer noch als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Also die Situation ist natürlich denkbar, dass die Beteiligten eigentlich diese Finanzierung auf diesem Wege wollen, also im Grunde diese Verpflichtung des Verkäufers zur Mitwirkung an der Finanzierung in ihrem Willen aufgenommen haben und diese Verpflichtung dann auch mitbeurkundet werden muss, dass sie aber tatsächlich eben nicht mitbeurkundet wird, weil die Beteiligten das vielleicht dem Notar verschweigen, weil sie meinen, da sparen sie sich Gebühren oder weil sie sich vielleicht auch der Reichweite des Ganzen nicht bewusst sind, aber es eigentlich schon in ihren Willen aufgenommen haben, dass man eben diese Verpflichtung entsprechend auch eingehen will. Wenn das der Fall ist, dann kommen wir zur Rechtsfolge dieses Fehlers letzten Endes. Und da muss man sagen, ja, also diese Vereinbarung, wonach der Verkäufer verpflichtet ist, an der Finanzierung mitzuwirken, die hätte beurkundet werden müssen. Und wenn die nicht beurkundet ist, dann ist sie nach § 125 BGB wegen Formmangels nichtig. Und dann habe ich eben das Problem, dass ich mir die Frage stelle, was bedeutet denn jetzt für den Rest des Kaufvertrages? Also was bedeutet das für den Teil, den ich beurkundet habe? Das richtet sich dann nach § 139 BGB, der ja die Teilnichtigkeit regelt. Und hier ist durchaus dann in der Konsequenz anzunehmen, dass der gesamte Kaufvertrag formnichtig sein kann, weil wir eben einen Teil des Kaufvertrages nicht beurkundet haben. Klar ist aber, wenn das Ganze vollzogen würde und wenn wir dann zu einer Eintragung des Erwerbers im Grundbuch kommen, dann wäre dieser formelle Mangel nach § 311b Absatz 1 Satz 2 BGB geheilt. Also es ist nicht so, dass wir dann für alle Zeiten hier in der Formnichtigkeit des Grundstückskaufvertrages hängen. Aber natürlich bedarf es dann der Auflassung und der Eintragung im Grundbuch. Ich lese den 311b Absatz 1 BGB an der Stelle einmal vor. Da heißt es, ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen. Also diese Heilungsmöglichkeit ist hier vorgesehen. Und der Fall ist natürlich, der ist natürlich selten. Üblicherweise würde der Notar ja auch bei den Beteiligten nachfragen, brauchen sie eine Finanzierung, brauchen sie die nicht? Und dann würde je nach Auskunft der Beteiligten, die ja hier in der Regel auch keinen Grund haben, den Notar irgendwie anzulügen, dann eben diese Finanzierungsvollmacht in den Kaufvertrag mit aufgenommen und damit natürlich auch dann in aller Regel die Verpflichtung zur Erteilung dieser Finanzierungsvollmacht. Es ist aber zumindest nicht ganz ausgeschlossen, dass wir auch mal die Situation haben, dass die Beteiligten bei Beurkundung des Kaufvertrages einfach davon ausgehen, sie brauchen diese Finanzierung nicht. So ist ja auch unser Fall hier. Also so war ja auch der Sachverhalt in unserem Fall, dass sie also denken, nee, der Käufer kriegt den Kaufpreis auch auf anderem Wege finanziert. Oder dass sie sich vielleicht auch gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Dann wird der Kaufvertrag beurkundet ohne Verpflichtung des Verkäufers zur Mitwirkung an der Finanzierung und auch ohne Finanzierungsvollmacht. Und dann stellt man eben im Nachhinein aber wirklich getrennt davon fest, jetzt brauchen wir eben diese Finanzierung doch. Und dann kann es sein, dass sich der Verkäufer nochmal separat verpflichtet, jetzt eben daran mitzuwirken. Oder Felix, vielleicht könnte der Verkäufer auch einfach sagen, ich erteile jetzt eben diese Finanzierungsvollmacht ohne ausdrückliche oder feststellbare schuldrechtliche Grundlage.
Genau, also das dürfte wahrscheinlich sogar der praktische Regelfall sein. Also zu unterstellen, dass man irgendwie einen Fall hat, die Beteiligten kommen, halten eine Finanzierung für nötig und klassischerweise enthalten, so zumindest meine Erfahrung, ja sämtliche notarielle Urkunden, wenn die vorher im Entwurf rausgeschickt werden, an die Beteiligten irgendwo so eine Frage zumindest, meistens auch markiert, ob eine Finanzierung nötig ist. Und dann zu sagen, nee, halten wir nicht für nötig, obwohl wir es eigentlich für nötig halten, ist, glaube ich, eine absolute Ausnahmekonstellation. Regelmäßig ist es ja so, die Umstände haben sich geändert. Im Nachhinein kommt raus, ups, verkalkuliert.
Und dann brauche ich so die Oma gibt mir doch nicht 100.000 Euro zum Kauf.
Und dann sind wir natürlich in einer ganz anderen Situation. Denn damals bei der Frage, was miteinander stehen und fallen soll, ist natürlich der Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses maßgeblich. Das bedeutet nicht zwingend, dass nicht nachträgliche Änderungen überhaupt nicht beurkundungsbedürftig sind, aber ich muss mir halt genau anschauen, was für eine Änderung haben wir hier. Erstmal kann man sich hier natürlich die Frage stellen, ist das überhaupt, wenn ich nachträglich so eine Verpflichtung eingehe, ist das überhaupt eine Änderung des Grundstückskaufvertrages oder ist das nicht vielmehr eine selbstständige Verpflichtung, die einfach isoliert daneben tritt, dahingehend, dass der Verkäufer sich jetzt verpflichtet, an der Finanzierung mitzuwirken.
Und aber isoliert betrachtet ist ja so eine Verpflichtung zur Erteilung einer Vollmacht nicht beurkundungsbedürftig. Da gibt es keine Norm, die das anordnet.
Insbesondere 311b. Wer darauf ja auch, wenn man mal sich den Wortlaut nochmal, den hattest du ja gerade auch vorgelesen, anschaut, der spricht von Veräußerung oder Erwerb. Wir haben hier eine Belastung des Grundstücks, also da geht es noch nicht mal in die Richtung. Isoliert ist da nichts formbedürftig. Selbst wenn man annähme, es wäre eine Änderung des Grundstückskaufvertrages, müsste man aber auch dahingehend sagen, in aller Regel ist ja in dem Kaufvertrag selbst schon eine Auflassung enthalten und da geht der BGH ja auch in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass Inhaltsänderungen des Grundstückskaufvertrages nach Beurkundung der Auflassung jedenfalls im praktischen Regelfall, dass die Erwerbs- und Veräußerungsverpflichtung nicht wesentlich geändert wird, ihrerseits nicht mehr beurkundungspflichtig sind und damit 311b, auch wenn man eine Vertragsänderung unterstellt, hier nicht Anwendung fände.
Also falls man jetzt das dogmatisch so einordnet, dass dann Verkäufer und Käufer sagen, okay, wir ändern jetzt nochmal den Grundstückskaufvertrag dahingehend, dass ich, der Verkäufer, mich verpflichte, an der Finanzierung des Kaufpreises durch dich, lieber Käufer, mitzuwirken in der Weise, dass ich dir eine Belastungsvollmacht erteile. Also selbst wenn die das jetzt schriftlich aufsetzen würden oder in Textform und dann sagen Änderung des Grundstückskaufvertrages, wäre das also in dieser Weise formlos dann in aller Regel möglich. Aber die Folgefrage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, jetzt haben wir differenziert, wir haben den Kaufvertrag, wir haben die Verpflichtung zur Erteilung der Belastungsvollmacht und wir haben als drittes die Belastungsvollmacht selbst. Und die Frage ist jetzt, dieses Beurkundungserfordernis, erstreckt sich das jetzt nur auf die Verpflichtung zur Erteilung der Vollmacht oder kann man auch argumentieren, dass die Vollmacht selbst, also dieses Rechtsgeschäft Erteilung der Vollmacht selbst, dann eben beurkundungspflichtig ist oder betrachten wir das separat?
Also in aller Regel würde man annehmen, glaube ich, oder darf man annehmen, dass es separat zu betrachten ist, weil wenn ich jetzt annehme, schuldrechtliches Veräußerungsgeschäft und dingliches Erfüllungsgeschäft stellten immer zusammengesetzte Verträge dar, sodass das Beurkundungserfordernis auf beides erstreckt, dann würde ich praktisch dazu übergehen, aus dem Schuldrecht stammende Vorschriften immer aufs dingliche Vollzugsgeschäft zu erstrecken. Das kann nicht gewollt sein.
Also da gibt es keinen allgemeinen Rechtssatz, dass ich sage, wenn ich ein schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft beurkunde, muss ich immer auch das dingliche Vollzugsgeschäft beurkunden. Also das ist ja auch ist offensichtlich, ja. Aber man kann es an der Stelle einmal festhalten. Da gibt es keinen allgemeinen Rechtssatz.
Man kann es an der Stelle festhalten. Das ist aber natürlich weiter wieder das Problem, so ernüchternd das dann auch am Ende ist als Ergebnis. Es ist eine Tatfrage. Also es mag natürlich Fälle geben, in denen die Beteiligten zu mir kommen und mir sagen, nein, die Erteilung der Vollmacht ist für mich so essentiell. Ich weiß genau, eine Verpflichtung, die muss ich erst einklagen. Was der heute verspricht, wer weiß, ob der das morgen hält. Ich schließe den Grundstückskaufvertrag und diese Mitwirkungspflicht an der Finanzierung nur ab, wenn auch zugleich direkt die Vollmacht mit erteilt wird. Wenn so der Fall mal ausnahmsweise ist, was ein absoluter Ausnahmefall darstellen sollte, dann kann es schon mal sein, dass man zu einer Beurkundungsbedürftigkeit auch der Vollmachtserteilung als solcher gelangt.
Aber zumindest nicht grundsätzlich. Also nicht man wird bei einem normalen Fall, wird man sagen, in den Willen der Beteiligten aufgenommen ist die Verpflichtung des Verkäufers zur Mitwirkung an der Finanzierung in natürlich grundbuchtauglicher Form. Also die Verpflichtung geht schon dahin, dass die Vollmacht dann wenigstens in unterschriftsbeglaubigter Form erteilt wird. Aber es ist jetzt nicht naheliegend, dass die Beteiligten auf jeden Fall wünschen, dass das unmittelbar mitbeurkundet werden muss. Also das sehen wir jetzt zumindest nicht als ganz naheliegende Variante an. Gut, also dann komme ich sozusagen dazu, dass diese Finanzierungsvollmacht, also jetzt als Erfüllungsgeschäft dieser Verpflichtung zur Erteilung der Vollmacht, im Regelfall nicht wird beurkundungsbedürftig sein. Es gibt aber ja, und da wird es nochmal ein bisschen interessanter, in diesen Vollmachten zur Belastung auch immer dieses Element, dass der Vollmachtnehmer, also konkret der Käufer, sich auch für den Verkäufer der Zwangsvollstreckung unterwerfen darf, in dinglicher Hinsicht. Also nicht ins persönliche Vermögen, sondern eben in dinglicher Hinsicht. Ja, unter anderem dann auch mit Wirkung für den jeweiligen Rechtsnachfolger, also § 800 ZBO. Und bei diesen Zwangsvollstreckungsunterwerfungen, da weiß man ja jetzt, na Moment mal, das ist diese Regelung 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO. Da heißt es, diese Zwangsvollstreckungsunterwerfungen, die sind sozusagen ja, also die sehen ja als Voraussetzung diese Aufnahme in einer notariellen Urkunde vor. Also kommen wir vielleicht doch zu einer Beurkundungsbedürftigkeit der Vollmacht wegen dieser Zwangsvollstreckungsunterwerfungserklärung. Wie ist es da?
Genau, also die Zwangsvollstreckungsunterwerfung ist ja praktisch immer da drin, außer man hat mal ausnahmsweise einen sehr solventen Grundschuldbesteller, wo die Bank selber sagt, wir brauchen es nicht. Aber halt, du hast es ja schon gesagt, in den klassischen Grundstückskaufvertragskonstellationen sieht es so aus, dass im Namen des Verkäufers ausschließlich die Zwangsvollstreckungsunterwerfung in dinglicher Hinsicht erklärt wird. In persönlicher Hinsicht unterwirft sich allein der Käufer der sofortigen Zwangsvollstreckung. Wichtig ist hier erstmal die normative Anbindung. An welcher Stelle prüfe ich es hier überhaupt? Und ich muss mir halt immer vergegenwärtigen, wenn es um diese Vollmachten zur Abgabe einer Zwangsvollstreckungsunterwerfung geht, da bewege ich mich nicht im materiellen Recht. Ich bin nicht im Rahmen des BGB zu Hause, sondern ich bin in der ZPO im Recht über die Verfahrenshandlungen. Deswegen können wir aus dem materiellen Recht keine Formerfordernisse haben, sondern ich muss, wenn ich ein Formerfordernis haben will, bezogen auf eine Vollmacht, die dann gewisserweise eine Prozessvollmacht ist, ins Recht über die Prozessvollmacht gucken. Und da lässt sich halt einfach zusammenfassen, erstmal unmittelbar ausdrücklich statuiert da überhaupt keine Vorschrift. Irgendeine Art von Formerfordernis dahingehend, dass eine Vollmacht selbst beurkundet werden muss, selbst eine Vollmacht, die eine Zwangsvollstreckungsunterwerfung enthält. Das Einzige, was man sich dann noch natürlich fragen kann, ist, ob man unter Zugrundelegung des weitreichenden Sinn und Zwecks dieses Beurkundungserfordernis, das natürlich gewissermaßen denjenigen, der sich der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft, davor schützen will, auch dass er übereilt hier eine Zwangsvollstreckungsunterwerfung abgibt und damit halt dem Gläubiger ermöglicht, ohne Durchführung eines Gerichtsverfahrens sofort die Vollstreckung zu betreiben, ob ich unter zugrundelegend dessen annehmen kann, dass sich dieses Beurkundungserfordernis auch auf die Vollmacht erstreckt.
Also das ist ja mehr so eine Wertungsüberlegung, die man dann da anstellt. Also im Ausgangspunkt dogmatisch ist diese Vollstreckungsunterwerfungserklärung, also diese Erklärung, ich unterwerfe mich der sofortigen Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz, ja, oder in mein gesamtes Vermögen, wie auch immer, zunächst mal ja eine rein prozessual zu qualifizierende, auf das Zustandekommen eines Vollstreckungstitels gerichtete, einseitige prozessuale Willenserklärung. Also wir sind hier im Bereich der ZBO, wir sind nicht im Bereich des BGB. Und wenn ich jetzt eine Vollmacht habe, aufgrund der ich eine solche Prozesserklärung abgeben möchte, dann richtet sich diese Vollmacht nach den Regelungen der ZPO über Vollmachten, also nach den 80 fortfolgende ZPO. Und in den 80 fortfolgende ZBO findet sich jetzt keine Vorschrift, die irgendeine Form da vorsehen würde für eine solche Vollmacht zur Abgabe einer Prozesserklärung. Die andere Sache, die du angesprochen hast, geht sozusagen dahin, dass man sagt, naja, also ich muss ja diese Vollstreckungsunterwerfungserklärung selbst, die muss ja zur notariellen Urkunde stattfinden. Das ist ja eine Voraussetzung, die wir aus dem 794 Absatz 1 Nummer 5 ZBO entnehmen können. Also damit dieser Vollstreckungstitel durch eine solche einseitige Zwangsvollstreckungsunterwerfungserklärung als Vollstreckungstitel entsteht, muss ja diese Erklärung in einer notariellen Urkunde enthalten sein. Und das setzt wiederum voraus, oder das bedeutet wiederum, dass ja auch die Vorteile der notariellen Beurkundung demjenigen, der diese Erklärung abgibt, zugutekommen. Das heißt, der wird entsprechend von dem Notar auch darüber belehrt und beraten, was diese Zwangsvollstreckungsunterwerfungserklärung jetzt für ihn bedeutet. Und der Gedanke, der eben auch in der Rechtsprechung manchmal aufgetaucht ist, wir haben hier eine BGH-Entscheidung aus 2003 zu dem Thema gefunden, geht dahin, dass man sagt, naja, also wenn die Erklärung selbst zu notarieller Urkunde, das heißt unter Beratung des Notars, abgegeben wird, dann könnte man ja folgen, dass auch eine Vollmacht, aufgrund der jemand eine solche Erklärung im Namen des Vollmachtgebers abgibt, entsprechend notariell beurkundet werden muss, damit auch derjenige, zu dessen Lasten das letzten Endes wirkt, in den Genuss der notariellen Beratung kommt. Also so war dieser Gedanke der Vorinstanz in dieser BGH-Entscheidung aus 2003. Aber Felix, wie hat es der BGH entschieden?
Ja, also der BGH hat mit relativ deutlichen Worten das Berufungsgericht in dem konkreten Fall aufgehoben, hat relativ harsch gesagt, dass Grundlagenverständnis quasi fehle, weil das normativ halt schon falsch angebunden wurde vom Berufungsgericht. Darüber hinaus, und das trifft es, glaube ich, ganz gut, sagt der BGH, dass so eine Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung so standardmäßig ist in diesen Grundschuldbestellungen. Ich glaube, das kann jeder Praktiker bestätigen, wenn man allein es mal zahlenmäßig vergleicht, wie viele Grundschulden, die man ja sonst auch im Wege der Unterschriftsbeglaubigung machen könnte, so gemacht werden oder beurkundet werden müssen, alleine wegen 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO. Und darüber hinaus, und das lässt sich natürlich nicht vom Tisch wischen, wenn ich annehme, ich will das Beurkundungserfordernis auf irgendwas erstrecken, dann müsste ich es ja wahrscheinlich naheliegender erstmal auf die Verpflichtung zur Abgabe der Zwangsvollstreckungsunterwerfung erstrecken. Und das würde in der Konsequenz dazu führen, dass praktisch jeder Darlehensvertrag, den ich mit einer Bank schließe, notariell beurkundet werden müsste, was relativ absurd anmutet.
Also im Ergebnis dann doch, ja, da hast du recht. Also der BGH, BGH NJW 2004 auf den Seiten 844 folgende, eine Entscheidung des 11. Zivilsenats des BGH, die hier also dann doch, wie du schon sagst, recht harsch mit der Argumentation der Vorinstanz ins Gericht geht. Ja. Gut, also dann kommen wir jetzt dazu, dass wir sagen, die Vollmacht ist nach dem gut zugegebenermaßen unterstellten Willen der Beteiligten hier nicht beurkundungsbedürftig. Es genügt aus grundbuchverfahrensrechtlicher Sicht erforderlich die öffentliche, also die Beglaubigung dieser Vollmacht selbst, um dann eben diese Grundschuld wirksam im Grundbuch auch eintragen lassen zu können. Wir haben im Regelfall eine Beurkundungsbedürftigkeit der Verpflichtung zur Abgabe dieser Vollmacht oder zur Erteilung dieser Vollmacht. Das erfolgt aus einer Erstreckung des § 311b Absatz 1 Satz 1 BGB auf diese Verpflichtung. Aber wir haben weder aus diesen prozessrechtlichen Gesichtspunkten 794 Absatz 1 Nummer 5 ZBO noch aus 311b Absatz 1 Satz 1 BGB eine in jedem Fall anzunehmende Beurkundungsbedürftigkeit der Vollmacht selbst. Also das, denke ich, ist das Ergebnis, das man hier mitnehmen kann. Für die Praxis dürfte das Ganze zugegebenermaßen nur am Rande bedeutsam sein, weil natürlich in den allermeisten Fällen immer die Vollmacht auch aus praktischen Gründen letztlich gleich in der Kaufvertragsurkunde dann mit enthalten ist, man jetzt da nicht auf die Idee verfallen wird, das irgendwie auszugliedern und zu sagen, wir beurkunden jetzt nur noch mit die Verpflichtung zur Erteilung der Vollmacht. Aber es ist, denke ich, schon ganz hilfreich, sich diese Systematik mal vor Augen zu führen. Das ist ja doch was wir ganz alltäglich dann eben auch machen, Grundstückskaufverträge beurkunden, die so eine Finanzierungsvollmacht enthalten. Und so dieses vor allem diese Differenzierung zwischen Verpflichtung zur Erteilung dieser Vollmacht und dieser Vollmacht selbst, das ist vielleicht was, was einem doch mal wieder ein bisschen Klarheit bringt, auch bei den Urkunden, die man da so errichtet. Okay, ja, also das heißt jetzt aber hier für unsere Notarin, für unseren Notar im konkreten Fall kein Problem. Man kann einfach mit dieser Vollmacht, die hier in unterschriftsbeglaubigter Form vorgelegt wird, diese Grundschuld dann entsprechend beurkunden, das Ganze auch dann zum Vollzug, zum Grundbuch vorlegen. Gibt jetzt keine Anhaltspunkte hier dafür, dass man dann da den Vollzug irgendwie stoppen müsste oder die Beteiligten darauf drängen müsste, dass man jetzt den Grundstückskaufvertrag nochmal beurkundet mit dieser entsprechenden Verpflichtung oder mit dieser entsprechenden Vollmacht dann eben drin, die dann dem Käufer die Belastung des Grundstücks eben ermöglicht. Gut. Haben wir noch was vergessen, Felix?
Ich wüsste nichts.
Ja. Gut, frag sicherheitshalber einmal nach. Man weiß ja nie. Dann sind wir da durch dieses Gutachten auch einmal so durch. Also nochmal Abrufgutachten 167266 aus Februar 2019 bei uns auch auf der Homepage abrufbar, nicht nur aus dem Notarnetz, sondern auch über die Homepage, wenn man von außerhalb zugreift. Die Abrufgutachten sind ja für alle Interessierten dann eben veröffentlicht, so wie auch unsere Gutachten im DIN&I-Report. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine schöne Woche. Genießen Sie das gute Wetter und schalten Sie bald wieder ein.